Anlässlich des heutigen 90. Jahrestages der Bücherverbrennung der NationalsozialistInnen 1933. Und das wollte ich als Anlass nehmen, auch über ja, kritische Gedanken und Bücher heute zu sprechen. Und deswegen ist jetzt hier im Studio telefonisch zugeschaltet Gunnar Schädel vom Alibri Verlag. Vielleicht erstmal guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Und ich habe jetzt hier ganz konkret eingeladen, weil ich ein bisschen auf die Spur gehen wollte, wie es eigentlich heute aussieht mit Publizistik und der freien Meinungsäußerung. So ganz grundsätzlich gilt ja oder ist die landläufige Position oder auch Wahrnehmung, dass zumindest in der Bundesrepublik Deutschland sehr, sehr viel veröffentlicht werden kann und es eben nicht zur Unterdrückung von Gedanken kommt, vor allem auch nicht in Form von Büchern und dass da ganz viel möglich ist, unter anderem, weil ja auch die Meinungsfreiheit relativ stark gestützt ist. Und damit würde ich auch gleich einsteigen, so als Verlag, die ja auch viele kritische Werke veröffentlichen, wenn ich das so sagen darf, habt ihr ja da auch bestimmt Berührungspunkte und Erfahrungen mit, wie es tatsächlich aktuell aussieht. Wie leicht ist es eigentlich, so Meinungen und Positionen, die abseits oder jenseits oder kritisch sich mit der aktuellen Gesellschaft auseinandersetzen, in einen öffentlichen Diskurs reinzubringen?
Also es ist natürlich immer die Frage, was du als Maßstab ansiehst. Wir arbeiten hier natürlich unter vollkommen anderen Verhältnissen, als Verlagskolleginnen in Russland oder in China arbeiten. Das muss man sich schon immer klar machen. Trotzdem ist es nicht so, dass in Deutschland es keine Hindernisse für gesellschaftliche Kritik oder für kontroverse Diskurse gäbe. Und die finden auf den verschiedensten Ebenen statt. Also einerseits gibt es natürlich den Druck von rechts. Die AfD bemüht sich überall dort, wo sie Einfluss hat, zum Beispiel in Parlamenten, hier Hindernisse aufzubauen. Einerseits über konkrete Angriffe auf bestimmte Positionen, andererseits aber auch, indem Förderungen in Frage gestellt werden. Es gibt auch die Ebene, dass juristisch gegen bestimmte Äußerungen vorgegangen wird. Da müsste man sich die einzelnen Fälle angucken. Die Sachen sind ganz verschieden. Oder die Fälle sind ganz verschieden. Da ist die Problematik ein Stück weit, dass vor allem dann, wenn es zivilrechtliche Prozesse werden, also wenn sich zum Beispiel jemand in seinen Persönlichkeitsrechten oder in seinem Urheberrecht oder Ähnliches verletzt fühlt, dass es dann sehr teuer werden kann.
Gibt es da ein Beispiel, wie man sich das vorstellen muss, was da dann tatsächlich so argumentiert wird?
Bei uns ist es jetzt im Moment ganz konkret ein Fall, dass eine in einem Buch kritisierte Person uns wegen einer Urheberrechtsverletzung beklagt. Da geht es konkret darum, dass wir einen Kalender abgebildet haben und mit diesem Kalender quasi eine Argumentation untermauert haben. Und ihre Argumentation ist jetzt, oder ihre Klage begründet sie damit, dass sie sagt, das ist mein Kalender, das ist eine Urheberrechtsverletzung. Ob das am Ende vor Gericht Bestand haben wird, ist eine andere Frage. Aber trotzdem bist du erst mal mit diesem Prozess belastet. Und was deutsche Gerichte entscheiden, weißt du eigentlich nie.
Wobei das ja jetzt auch ein Beispiel ist, wie dann das Urheberrecht genutzt wird, um vielleicht auch inhaltlich Einfluss zu nehmen.
Das ist ein Beispiel dafür. Also ausgedacht hat sich das hier ursprünglich mal Scientology vor irgendwie 40 Jahren. Da sind die auf die Idee gekommen, dass es viel geschickter ist, auf diese Art und Weise Kritiker anzugreifen, als inhaltliche Diskussionen zu führen, ja.
Wenn es dann tatsächlich um eben die inhaltlichen Diskussionen geht, wie sieht es da aus?
Bei den inhaltlichen Diskussionen sehe ich momentan große Probleme innerhalb der Linken. Also es gibt eine Diskussionskultur, die ist schwierig. Also es herrscht so ein Verständnis von Kritik vor, dass Kritik in möglichst starken Worten vollzogene Wertung ist. Kritik wird auch häufig auf Personen bezogen, wenig auf gesellschaftliche Zustände. Und das schafft ein Klima, wo Diskussionen sehr stark zugespitzt sind und dann natürlich es schwierig ist, einen Diskurs hinzukriegen. Also Gespräch aufzubauen, wo das Argument vorgetragen wird, das Gegenargument entwickelt wird und dann abgewogen wird, darüber diskutiert wird, dass quasi die Linke gemeinsam versucht, eine Situation zu analysieren, herrschende Zustände zu beschreiben, was ich als Kritik verstehen würde. Und das behindert uns quasi von intern.
Weil dann auch die Debatten intern auch erst geführt werden müssen, bevor es veröffentlicht werden kann? Oder ja, wie kann man sich das dann vorstellen? Ist das so eine Schere im Kopf schon beim Schreiben eigentlich?
Diese Schere im Kopf besteht, wenn du mit Autorinnen und Autoren redest, ja grundsätzlich. Also egal, ob du jetzt in den großen, in öffentlich-rechtlichen Medien arbeitest, da sind wieder andere Kontrollverhältnisse oder der Druck aus den oberen Etagen der Redaktion. In der Linken würde ich es eher auf der Ebene sehen, dass sich viele Leute, ja, vielleicht kann man sagen, die möchten es sich nicht antun, einer bestimmten Kritik, die sehr stark ins Persönliche geht, ausgesetzt zu sein und verstummen dann. Und dadurch ist es schwierig, so eine Diskussion in Gang zu bringen, die inhaltlich tatsächlich Positionen herausarbeitet, dass du unterschiedliche Ansätze sehen kannst und bewerten kannst.
Gibt es da irgendwie auch eine Überlegung auf eurer Seite als Verlag vielleicht auch, wie damit am besten umzugehen ist oder dem auch zu begegnen ist, damit wieder inhaltliche Debatten verstärkt auch stattfinden können, ohne dass so Menschen sich davon abgeschreckt fühlen?
Ich denke, du musst einfach das dicke Fell entwickeln und deine Autorinnen und Autoren in solchen Situationen auch schützen. Und immer wieder darauf verweisen, dass diese kontroversen Diskussionen in der Linken eine ganz wichtige Tradition haben und auch eine wichtige gesellschaftliche Funktion erfüllen. Also es sollte uns ja gerade von den religiösen aller Schattierungen oder den Besserwissern aller Schattierungen unterscheiden. Wir wissen eben nicht von vornherein, was richtig ist, sondern wir versuchen, Situationen zu analysieren mit verschiedenen Ansätzen und müssen dann über diese mit den verschiedenen Ansätzen erzielten Ergebnisse diskutieren und versuchen, daraus die Gesellschaftsanalyse abzuleiten und die Strategie, wie wir diese Gesellschaft verändern können. Weil das ist natürlich immer noch der Anspruch linker Verlage, zur Veränderung der Gesellschaft beizutragen.
Zur Veränderung der Gesellschaft ist auch vielleicht nochmal so ein Anknüpfungspunkt. Linke Verlage gibt es ja schon zumindest eine Handvoll, würde ich jetzt mal sagen. So einfach vom Kopf runter fällt mir dann noch Unras Verlag natürlich eine Edition AV. Aber eben auch ihr, und ihr habt ja selber drinstehen in eurem Selbstverständnis, dass ihr euch auch kritisch mit den Herrschaftsverhältnissen auseinandersetzen wollt und gesellschaftspolitische Utopien entwerfen. Kommt das auch irgendwo in einem inhaltlichen oder beziehungsweise auch in einem vielleicht sogar zensorischen Konflikt mit den bestehenden Herrschaftsverhältnissen?
Relativ selten. Das ist möglicherweise auch ein Zeichen unserer Schwäche. Also wir hatten vor 20 Jahren deutlich mehr Prozesse gegen uns als im Moment. Und soweit ich das für die anderen Verlage, die ich gut kenne, einerseits über die Assoziation linker Verlage, andererseits aber auch über die gemeinsame Auslieferung, soweit ich das für die anderen Verlage sagen kann, ist es bei denen ähnlich. Also der Verfolgungsdruck, jetzt mal in Anführungszeichen gesetzt, von staatlicher Seite ist relativ gering. Die Probleme bestehen da unter andere Strukturen oder andere Situationen.
Andere Strukturen, andere Situationen bringt mich dann auch sozusagen zur Wende. Ich nehme jetzt einmal mit, der Verfolgungsdruck ist relativ gering. Darauf kommen wir vielleicht nachher noch mal kurz zurück. Aber was ja im letzten Jahr zu beobachten war, dass die SOFA, die sozialistische Verlagsauslieferung, Insolvenz angemeldet hat, beziehungsweise das ja auch vollzogen ist und damit auch die so ganz viel an Infrastruktur eigentlich in Gefahr war und das auch natürlich Konsequenzen hat. Hier gibt es ganz konkrete, ja, so sagen wir mal, wirtschaftliche Auswirkungen, die schwerer machen, linke emanzipatorische Inhalte zu verbreiten. Ihr habt damit bestimmt inzwischen schon einen Umgang gefunden. Wie sieht das aktuell aus? Wie leicht ist es eigentlich, Bücher zu verlegen? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass grundsätzlich einfach der Buchabsatz rückläufig ist. Aber das kann ich nicht ganz einschätzen.
Ja, das stimmt in der groben Tendenz, aber im Detail muss man sich dann jeden Verlag und jedes Buch einzeln angucken und das wahrscheinlich dann auch nochmal so im Fünfjahresrhythmus. Da gibt es nämlich Wellen, die durchaus unterschiedliche Situationen für die Verlage herstellen. Die SOFA war ja eine Institution, die hat also 50 Jahre lang linke Verlage ausgeliefert, ist auch entstanden aus der Situation raus, dass die normalen Verlagsauslieferungen linke Verlage nicht ausliefern wollten. Und dann haben die eben gesagt, okay, dann machen wir das selbst, dann organisieren wir uns da selbst. Und in dem Moment, in dem so eine Institution quasi nicht mehr aufrechterhalten werden kann, zeigt es ja, dass diese Szene, die das einst geschaffen hat, offensichtlich nicht mehr die Kraft hat oder nicht mehr die Größe hat, um so eine Institution zu tragen. Und das zeigt sich dann auch bei den Verlagen. Es ist tatsächlich so, dass eine ganze Reihe von Verlagen Umsatzrückgänge haben. Aber das ist kein Phänomen, das durchgängig ist. Also es hängt schon bei den Verlagen sehr stark davon ab, was zum Programm machst du. Hast du Titel, die in dem Jahr funktionieren? Hast du vielleicht auch einen Titel, der über mehrere Jahre gut funktioniert, was jetzt bei UNRAS zum Beispiel das Exit Racism war? Das war über mehrere Jahre ein gutgängiger Titel, der UNRAS auch ein Stück weit ökonomisch da stabilisiert hat. Oder hast du das nicht? Und das hängt immer ein bisschen auch von den thematischen Schwerpunkten ab. Es gibt ja durchaus auch so Aufmerksamkeitswellen für kritische Themen. Ne, als die Bankenkrise war, da war dann plötzlich Kapitalismuskritik gefragt, dann kam der neue Atheismus, da war Religionskritik ganz wichtig und jetzt in den letzten Jahren ist Antirassismus ein wichtiges Thema und die Verlage, die in den Bereichen Bücher haben, die da ihren Schwerpunkt haben und was zu bieten haben, die sind in der Phase, wenn das Thema stark gesellschaftlich diskutiert wird, ökonomisch natürlich gut abgesichert, weil sie können da größere Umsätze machen. Aber diese Wellenbewegungen in den Wellentälern auszuhalten, das ist das Problem, das wir alle quasi hinkriegen müssen. Und da sind die Rahmenbedingungen in den letzten 10 Jahren, glaube ich, deutlich schlechter geworden.
Gleichzeitig gibt es ja aber auch Wellenbewegungen so von externen Faktoren. Ich weiß, ich habe vor ein paar Monaten mit dem UNRAS Verlag darüber über ihre Spendenkampagne gesprochen für die Herbstauswahl an Büchern, wo es vor allem darum ging, dass halt einfach gestiegene Produktionspreise es ihnen schwer machen, überhaupt noch die Bücher in Druck zu geben. Und sowas kann ja dann vielleicht auch nochmal gegenwirken. Gibt es da jenseits von Hoffen, dass man gerade auf so einer Welle auch an einem erfolgreichen Thema darüber kommt, irgendwie Strategien, wie man als Verlag damit umgehen kann, dass man trotzdem noch Bücher rausbringen kann, obwohl halt so Kapitalismus immer wieder mal Rückschläge mit sich bringt, sage ich mal.
Naja, der Kapitalismus hat vor allem die Struktur verändert. Es ist ja nicht so, dass die linken Verlage das nicht gesehen hätten. Es ist nur keine Strategie gefunden worden, wie du dem entgegenwirken kannst. Dazu sind wir vielleicht auch ein bisschen zu klein am Ende. Es gibt so einen ganzen Strauß an Reaktionsweisen. Also diese Versuche über Kampagnen, Spendenkampagnen oder Fundraising-Kampagnen, Geld für bestimmte Projekte oder bestimmte Programme einzuwerben, machen verschiedene Verlage, also Ventil Verlag hat das gemacht, wir haben das vor 5 Jahren auch mal gemacht. Das ist auch meistens relativ erfolgreich, also so diese Solidarität aus den Szenen, die Verlage jeweils tragen, die ist groß, also da darf man sich nicht beschweren. Es gibt natürlich dann auch Versuche, wie du eine größere Aufmerksamkeit im Rahmen des bestehenden Systems mit diesen sehr vielen Filialisten, mit diesen vielen Buchhandlungen, die über die Einkaufsgemeinschaften organisiert sind, die kleinen Verlage gar nicht mehr wirklich im Blick haben. Es gibt schon Überlegungen, wie schaffst du das da überhaupt mal wieder wahrgenommen zu werden? Welche neuen Vertriebsmöglichkeiten kannst du machen? Und wie kannst du deinen eigenen Kundinnen und Kunden beibiegen, dass es vielleicht ein bisschen doof ist, bei Amazon zu kaufen, wenn es Alternativen gibt?
Alternativen ist auf jeden Fall auch nochmal so ein Thema, wo ich jetzt dann so ein bisschen auf wie geht's eigentlich weiterkommen möchte, aus so zwei Perspektiven. Einmal eben die Frage, okay, wie kriegt man es hin, dass wieder mehr Bücher oder dass generell das einfach auch funktioniert vom Verlagswesen, aber auf der anderen Seite, vorhin war ja die Sprache von der Verfolgungsdruck ist relativ gering gerade, aber das ist ja auch etwas, was sich je nach politischer Lage ändert und so wie es aussieht, wird ja auch die Alternative für Deutschland zumindest in Sachsen demnächst wahrscheinlich eine Regierung mitstellen. Es gibt zumindest gute Anzeichen dafür, also die politische Landschaft verschiebt sich. Wir haben seit dem Ausbruch des Kriegs gegen die Ukraine auch eine zunehmende militarisierte Debatte, wo dann natürlich auch nochmal andere Fragen aufkommen, von wegen, wie viel Kritik ist eigentlich möglich und angebracht. Da sind wir natürlich nur sehr am Anfang von einem Militarisierungsprozess, aber das hat ja alles Auswirkungen. Deswegen so, der Blick in die Zukunft. Was sind denn Strategien und Umgangsmöglichkeiten mit dem, was da kommt? Vielleicht auch mit der Frage, Verlag nur Buch in analoger Form sozusagen. Ist das Digitale überhaupt eine Alternative? Und da würde ich einfach mal ganz offen schauen, was ist da die Antwort auf, was kommt?
Also was politisch kommt, ist tatsächlich ein großes Fragezeichen. Ich sehe das wie du. Ich glaube nicht, dass diese derzeit vorherrschende Freiheit in Stein gemeißelt ist. Das kann sich, je nachdem, wer Gesetze macht, wer auf den Gerichtsbänken sitzt, ganz schnell ändern. Da mache ich mir überhaupt keine Illusionen. Was die ökonomische Seite angeht, das elektronische Publizieren hat in Deutschland oder in Europa, glaube ich, insgesamt nie die Bedeutung erlangt, die sie in den USA hatte. Insofern machen alle Verlage E-Books oder viele machen auch Campus-Lizenzen. Das ist aber kein Anteil am Gesamtumsatz, der so groß wäre, dass du sagst, da kündigt sich jetzt gerade ein Wechsel an. Ein großes Problem, das ich im Moment sehe, ist, dass so diese Wikipedia-Generation ein bisschen das Bewusstsein dafür verloren hat, dass Informationen ja irgendwo herkommen müssen und dass im Zweifelsfall jemand seinen Lebensunterhalt finanzieren muss, um diese Informationen erstellen zu können, dass du deshalb für Informationen bezahlen musst. Und da sehe ich gerade schon so ein bisschen die Tendenz, dass der Markt kleiner wird, dass das für uns natürlich dann bei einem kleiner werdenden Markt schwieriger wird, also dass auch die Rolle der Verlage in Frage gestellt ist. Und dass es eine spannende Frage ist, wie eigentlich in 10 oder in 20 Jahren dieser gesamte Informationsmarkt aussieht. Also gibt es da noch eine nennenswerte Menge an unabhängigen Verlagen oder gibt es nur noch Verlage, die quasi über eine Stiftung, über irgendwelche Organisationen gefördert werden und dadurch ihre publizistische Tätigkeit aufrechterhalten können, ist eine spannende Frage, auf die ich ehrlich gesagt keine Prognose wagen würde.
Aber vielleicht auch Vorschläge, was gut funktionieren könnte. Vielleicht, wenn wir ganz konkret den Alibri Verlag anschauen, wie ihr damit umgehen wollt in Zukunft?
Wir haben uns auf einen dieser Punkte eingeschossen gewissermaßen und haben jetzt sowas wie einen Förderverein gegründet und versuchen tatsächlich so ein Unterstützungsumfeld aufzubauen, mit dem wir dann bestimmte Themen entwickeln und da dann auch die Finanzierung für bestimmte Bereiche versuchen zu bekommen. Also wir haben jetzt zum Beispiel angefangen damit, dass wir eine Reihe rausgeben, die heißt Secular Voices und da sollen säkulare Migrantinnen zu Wort kommen. Der erste Band ist jetzt erschienen vor ein paar Monaten und das hat natürlich, wenn du Bücher mit Leuten machst, die keine Native Speaker sind, einen erhöhten Lektoratsaufwand und da ist eben die Hoffnung, über diese Vereinsstruktur genügend Leute für so eine Reihe zu begeistern, die dann sagen, jawohl, ich bin bereit, das zu unterstützen.